Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und heute zu Gast Robin Teck, CEO und Co-Gründer von Delphi. Das werden die meisten von euch wahrscheinlich kennen, zumindest wenn sie diesen Podcast hier schon länger hören. Denn Robin war erst vor ungefähr einem Dreivierteljahr bei uns zu Gast, genau genommen im Juni letzten Jahres. Da haben wir über eine Finanzierungsrunde gesprochen in Höhe von $5 Millionen. Und jetzt, ja, ein Dreivierteljahr später gibt's den Exit. Und jetzt kann man natürlich denken, das kommt vielleicht relativ früh und überraschend. Aber Robin erzählt jetzt gleich eine wundervolle Geschichte, wie sowas passieren kann. Und manchmal ist es ja auch so, man sagt ja immer, Gelegenheit macht Diebe. Und ich glaube, in dem Fall trifft das ein bisschen zu. Denn ich finde, wie gesagt, Robin hat das super erklärt. Das werdet ihr gleich merken. Ist eine tolle Geschichte. Robin hat sehr ehrlich geantwortet, hat sich viele kritische Fragen gefallen lassen, beziehungsweise hat auch selbst Kritik am, ja, ich würde mal sagen, erweiterten System geäußert. Ich fand's wirklich großartig. Bin gespannt, wie es euch gefällt. Deswegen viel Spaß jetzt mit Robin Teck, dem CEO und Co-Gründer von Delphi. Viel Spaß dabei.
Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern.
Cool, Robin, hallo, freut mich.
Ja, moin moin, mich genauso.
Schön, dass wir wieder sprechen. Ist ja noch gar nicht so lange her. Ich glaube, wir haben so im Juni letzten Jahres gesprochen, ne?
Ja, genau. Ja. Das war zur Finanzierungsrunde, die wir gemacht
genau,
haben.
Genau, da war es die Finanzierungsrunde und jetzt darf man euch beglückwünschen, ne?
Genau.
Exit, also Wahnsinn, ging schneller als gedacht, ne?
Ja, schneller als gedacht für viele, aber hat einfach sehr gut gepasst.
Für viele heißt für dich nicht?
Ja, also ich meine, als Gründer hast du das natürlich immer im Hinterkopf und denkst das mit. Und auch schon im Verlauf der Finanzierungsrunde hatten wir teilweise Gespräche, die in so eine Richtung gegangen wären. Also von daher ist es einfach was eigentlich immer mitschwingt, zumindest als Venture Capital finanziertes Startup.
Finde ich spannend, weil ihr seid ja noch relativ jung und die letzte Runde, über die wir gesprochen hatten, damals war 5 Millionen Dollar, ja, also gar nicht so richtig groß, wenn du sagst Exit, aber ich würde fast sagen, bevor wir jetzt darüber weiterreden, hol doch nochmal die Hörerinnen und Hörer, die euch noch nicht kennen. Wir verlinken auch den Podcast von damals gerne in den Shownotes, aber hol die doch nochmal ab und erzähl kurz, was ihr macht.
Ja, super gerne. Also wir haben Delphi gegründet aus der ja relativ simplen Idee heraus, eigentlich die Sammlung und Strukturierung von Unternehmensdaten zu automatisieren. Und ich erzähle die Geschichte immer ganz gerne, aber auch, weil sie irgendwie so irgendwie Gründer Textbuch ist. Ich meine, ich war halt selbst in den Schuhen vom Analysten, Co-Founder von mir genauso, dass wir im Investment- und Finance-Bereich gearbeitet haben oder im Sales und ständig irgendwie Unternehmensdaten uns manuell zusammenklauben mussten zu Kunden, zu Wettbewerbern, zu möglichen Übernahmezielen, enorm manuelle Aufwände, obwohl die Daten eigentlich alle verfügbar sind, ne, im Netz, aber halt total unstrukturiert und total verteilt und meistens in irgendwelchen versteckten Unterseiten von Websites, und das alles zu automatisieren mit KI, das war der Gründungsgedanke hinter Delphi und das ist auch genau das, was wir bis jetzt machen.
Das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, das, was Bloomberg macht, ne? Die lassen sich auch so dieses Thema unstrukturiert, instrukturierte Daten ist ja, glaube ich, Teil dessen Ansatz, deren Ansatz, ne?
Ja, sehr, sehr gutes Beispiel. Ganz genau. Also Bloomberg, Standard & Poor's, so im Startup-Bereich natürlich auch PitchBook. Das sind genau die Adressen, die man so kennt. Und von der Grundlogik her funktioniert Delphi genauso, mit dem kleinen, aber sehr relevanten Unterschied, dass wir das halt alles mit Maschinen machen, ne? Also dieses Strukturieren der Daten und nicht mit Menschen. Ne? Also bei PitchBook, die haben 3000, Standard & Poor's hat 17.000 Leute global, die quasi jeden Tag durchs Netz gehen und irgendwie Daten zu Unternehmen suchen, ne? Umsätze, Mitarbeiterzahlen, Beschreibungen und so weiter. Und das dann, also salopp gesagt, in Excel-Tabellen irgendwie eintippern. Und wir haben halt keine 17.000 Leute, sondern eher so 25, die das auch nicht manuell machen, sondern Algorithmen entwickeln, die das automatisiert machen.
Okay, das ist quasi die Manpower, das spart ihr ein. Aber auf der anderen Seite, wie ist denn die Qualität hinterher, der Output?
Lieblingsfrage natürlich. Also der Output ist nicht nur quantitativ gesehen größer, also wir haben eine globale Abdeckung, sondern in den allermeisten Fällen auch qualitativ hochwertiger. Und ein ganz, ganz wichtiger Grund dafür ist, dass wir zu jedem Datenpunkt, den wir extrahieren, ne, also sagen wir mal eine Umsatzzahl von einem familiengeführten Mittelständler im Schwarzwald. So, diese Umsatzzahl, die modellieren wir nicht, ne? Oder da hoffen wir nicht drauf, dass irgendwer manuell vielleicht irgendwo was gefunden hat, sondern wir extrahieren das aus einer Pressemitteilung von dem Unternehmen oder aus einem Nachrichtenartikel, der über die Company schreibt oder aus einem Jobpost, den die Company gemacht hat. Mhm. Und wir verlinken diese Quelle immer zum Datenpunkt. Das heißt, unsere Nutzer, ne, wenn die irgendwie in Delphi reingehen und filtern nach, ne, Umsatz bis 350 Millionen und dann finden sie da eine Company, wo steht, die machen 349 Millionen Umsatz, dann kann es natürlich durchaus sein, dass sie sagen, naja, also ob das jetzt stimmt, dieser Datenpunkt, weiß ich nicht. Dann können sie aber in Delphi reingehen, auf den Datenpunkt klicken und dann kommen sie direkt zur Quelle. Und also im Jargon heißt das dann Data Observability oder Data Provenance, ne? Also dass ich einfach genau weiß, wo jeder Datenpunkt herkommt. Und das steigert natürlich die Qualität massiv, weil unsere Nutzer dann auch aussuchen können, welchen Quellen sie trauen und welchen Quellen sie vielleicht weniger trauen. Und das überlassen wir den Nutzern, welches Qualitätslevel sie haben wollen, wenn das so ist.
Und trotzdem da, wie treffsicher seid ihr da? Man kennt das ja jetzt so von ChatGPT und Konsorten, dass sie dann irgendwie so ein bisschen anfangen zu fantasieren, ne? So halluzinieren. Also will damit sagen, KI heißt ja nicht gleich, dass es dann eben auch hundertprozentig sicher funktioniert, ne?
Absolut. Und ganz, ganz wichtiger Punkt. Also gerade bei ChatGPT oder den allermeisten LLMs, sprichst das durch die Blume und diplomatisch an. Die produzieren natürlich auch Halluzinationen, Fantasiezahlen, Fakten werden erfunden. Das kann bei Delphi nicht passieren, ne? Weil wir extrahieren halt wirklich nur das, was da ist und geben dann auch die Quelle an. Klar, wenn die Quelle irgendwie Mist ist, also entweder muss der Nutzer oder die Nutzerin das dann selbst entscheiden, dass sie halt, weiß ich nicht, einem bestimmten Nachrichtenoutlet nicht glaubt oder Pressemitteilungen von den Unternehmen nicht glaubt, sondern nur Handelsregister und E-Bilanzen oder sowas. Das kann natürlich sein. Wir haben tatsächlich auch einen Indikator, also wie vertrauenswürdig die Quelle ist, den liefern wir mit. Aber halt ganz, ganz wichtig, ne, auch weil du es gerade angesprochen hast, so ein ne, OpenAI, ChatGPT, LLM, das ist halt primär drauf trainiert, im wahrsten Sinne des Wortes, möglichst überzeugend zu sein. So, und weil das quasi der Optimierungsvektor ist, wenn du so willst, denkt das sich halt dann manchmal auch Sachen aus. Das klingt dann aber halt super überzeugend. Und das machen wir auf gar keinen Fall. Also wir zeigen wirklich nur das, was da ist und was ein menschlicher Nutzer und Analyst auch hätte finden können.
Und diese Quellen, diese Vertrauenswürdigkeit der Quellen, gab es da für dich Überraschungen? Wenn du sagst, ihr scoret die auch oder ihr zeigt quasi, was vielleicht vertrauenswürdig ist, was nicht. Gibt es da Überraschungen für dich, dass du sagst, da sind ein paar dabei, von denen man denkt, sie sind vertrauenswürdig und treffsicher, aber sind es eigentlich gar nicht?
Man soll ja nicht böse über Marktbegleiter reden, aber was mich auf jeden Fall überrascht hat, war Dun & Bradstreet und wie massiv schlecht eigentlich die Datenqualität ist in Bezug auf so ganz fundamentale Datenpunkte wie Mitarbeiter und Umsatzzahlen. Und da haben wir dann auch mal genauer reingeschaut und gesehen, ah ja, okay, die modellieren halt sehr viel. Also die schauen sich quasi an, okay, hier ist eine Company, von der wissen wir, wie viel Umsatz sie macht und hier ist eine andere Company, die ist in einem gleichen Industriesektor und ungefähr gleich groß, also haben die wahrscheinlich auch ungefähr gleich viel Umsatz. Und das, naja, also ne, da muss ich jetzt nicht weiterreden und da ins Detail gehen, aber ich glaube, da erkennt man schon relativ schnell, wo dieser Ansatz an seine Grenze kommt.
Aber ist ja jetzt ganz spannend, ne? Dun & Bradstreet, riesengroße Wirtschaftsauskunftei aus den USA, über 2 Milliarden Umsatz. Jetzt sagst du gerade, die sind in manchen Punkten nicht ganz auf der Höhe, so oder also somit sagst du auch höflich durch die Blume und so weiter, aber ist das nicht eigentlich eure Market Opportunity gewesen, die dann jetzt anzugreifen? Jetzt habt ihr so früh verkauft. Also hol uns doch mal ab, warum der frühe Exit?
Ja, absolut berechtigte Frage natürlich. Und ich sag mal so, und das habe ich auch über die letzten Tage immer mal wieder bekommen, diese Frage. Wir hätten wahrscheinlich nicht an irgendeine andere Company verkauft. Muss ich ehrlich sagen. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Dun & Bradstreet angekommen wäre oder eine Oracle oder so, ne, also mehr aus dem Softwarebereich, dann hätten wir wahrscheinlich nicht an die verkauft, weil wir gewusst hätten, da wird Delphi sofort aufgelöst und unser Talent und unsere Daten und unsere Algorithmen werden in bestimmten Bereichen dann eingesetzt und angeflanscht und das war es eigentlich.
Du musst, glaube ich, kurz erklären, an wen ihr verkauft habt. Das ist ja noch gar nicht, haben wir noch gar nicht aufgedeckt, ne?
Das stimmt, genau. Also wir haben an Intapp verkauft und das ist eine Company aus Palo Alto, also aus dem Silicon Valley, börsennotiert, 1 Milliarden Market Cap und konzentriert sich insbesondere auf den Bereich Professional Services und bietet da Softwarelösungen an. Eine ziemlich große Software Suite, wird enorm viel von Private Equity, von Kanzleien, von Beratungen eingesetzt, die lustigerweise natürlich auch ein Gros unseres Kundenstamms ausmachen. Also das ist ein weiterer Grund, warum das so gut passt, weil wir halt einfach sehr, sehr ähnliche Segmente angehen. In unserem Marketing und Vertrieb. Genau, also das ist Interbahn, die wir verkauft haben.
Und ist ganz spannend, ne, weil du sagst, paar Milliarden Market Cap, also knapp 3 Milliarden haben die, aber sind auch erst 2000 gegründet. Dann in Betstreet haben Market Cap von 4,5 Milliarden, also nicht so viel mehr, sind aber 1840 gegründet worden. Ne? Das fand ich auch ganz spannend.
Ne? Ja, nee, auf jeden Fall. Aber auch das ist, glaube ich, wieder ein Hinweis darauf. Ne? Also alte Welt, neue Welt. Mhm. Ne? Dun & Bradstreet, die haben wahrscheinlich noch mehr als 17.000 Leute als S&P, die da manuelle Data Curation machen. Mhm. Und Intapp auf der anderen Seite ist halt wirklich eine pure Software-as-a-Service-Company, mhm. die genauso denken wie wir, nämlich radikales Automatisieren von allem, wo es sich lohnt zu automatisieren.
Jetzt möchte natürlich jeder hören, für wie viel ihr verkauft habt, ne?
Ja, das kann ich mir denken. Also sagen wir so, unsere Investoren und wir sind sehr, sehr happy Aha. mit dem Ergebnis. Und weil ja die letzte Finanzierungsrunde auch noch nicht so lange her ist. Aha. Also ich glaube, wenn irgendwer von uns so ein Return on Investment nach 6 Monaten hätte, dann wären wir sehr, sehr zufrieden mit uns selbst.
Wenn ihr hättet, das heißt aber, ihr habt ja, ne? Also, oder gibt's da jetzt noch ein Konjunktiv hinten dran? Gibt's da noch Dinge, die noch passieren müssen? Nee, ja, also man darf euch ja gratulieren, ne?
Ja, absolut, genau. Ja. Also die Definitive Agreements sind unterschrieben.
Ja. Aber ich hatte gelesen in eurer Pressemeldung, da wurde, glaube ich, der CTO oder so, oder CPO von Intapp zitiert. Wir sind davon überzeugt, dass die KI-Modelle und Technologie-Stack von Delphi dann die Grundlage für die Daten-Backbone der nächsten Generation bei uns bilden wird. Und das, da habe ich gedacht, wow, das klingt ja jetzt wirklich, also das klingt ja so richtig teuer.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, alle können sehr zufrieden sein. Ja. Und du sprichst aber auch genau den Punkt an, warum wir verkauft haben. Also einen der Gründe, warum wir verkauft haben. Weil wir halt nicht bei Intapp jetzt nicht irgendwie so eine Business Unit in einer Subdivision von Intapp sind, sondern eigentlich das, was wir mit Delphi angefangen haben und aufgebaut haben, jetzt genauso weitermachen können, nur größer und schneller und globaler. Und das ist natürlich eine tolle Perspektive auch für uns, für das Team, für unsere Technologie, dass wir da einfach einen absolut genial und viel größeren Scale jetzt auch mit dem bekommen, was wir hier aufgebaut haben.
Wie, also jetzt hast du gesagt, Oracle und andere Marktbegleiter, da hättet ihr nicht hinverkauft. Wie findet man jetzt diesen einen hier, der dann genau zu euch passt? Also wie kam denn diese Anbahnung zustande?
Ja, das ich könnte jetzt natürlich eine Geschichte erzählen, dass die über uns gelesen haben oder hier in dem Podcast von uns gehört haben und so weiter. Das wäre natürlich auch cool.
Den Teil der Geschichte würde ich gerne hören. Ja.
Genau. Ja. Nee, also es war ganz interessant. Es kam einfach über mehrere Kanäle und gleichzeitig. Also Aha. KPM MG zum Beispiel ist ein gemeinsamer Kunde von Intapp und von Delphi. Darüber gab es dann schon mal eine Verbindung. Dann hat tatsächlich auch ein ehemaliger KPMG, eine Führungsposition innehatte, Jens Rassloff, hat da schon mal eine Intro gemacht und von Delphi erzählt. Und dann war es aber total lustig eigentlich. Also vor, ich glaube, wirklich ein paar Wochen nach Closing der Finanzierungsrunde habe ich dann einen Anruf bekommen, dass halt C-Levels von Intapp in London sind und Interesse haben, Delphi und mich mal kennenzulernen, weil sie halt Interesse haben, potenziellen Kunde von uns zu werden. So, habe ich gesagt, so, ja, klar, also nach London, ne, fliegst aber schnell. Mhm. Das heißt, ich saß dann am nächsten Tag im Flieger nach London, hab die da getroffen und das war einfach ein super Gespräch, weil sie so ein bisschen skizziert haben, wo sie hinwollen, aber auch total ehrlich und transparent gesagt haben, ja, wo sie gerade irgendwie Schwierigkeiten haben, ne, und insbesondere im Bereich Daten, insbesondere im Bereich KI und generative KI. Und ich meine, das, ne, damit sind wir als Delphi gestartet. Da haben wir Patente angemeldet zu Generative AI vor Jahren schon. Von daher hat das total gut gepasst. Wir waren sofort auf einer Wellenlänge. Und dann, ja, ging dieses Gespräch irgendwie so 1,5 Stunden und wir haben darüber geredet, ne, was unsere Kunden wollen und hatten da auch totales Agreement darüber, ne, wo die Painpoints von unseren Kunden sind, was man da eigentlich machen müsste, um das anzugehen. Und nach 1,5 Stunden war das Gespräch dann so, ne, irgendwie schon so am Vorbei und zu Ende gehen. Und dann meinte John, ob es ihm was ausmachen würde, wenn ich mal kurz 10 Minuten vor die Tür gehe. So, ich gemeint, ja, nee, klar, alles gut. Und ja, dann, ne, 10 Minuten später wurde ich dann wieder reingerufen und dann hieß es so nach dem Motto, ja, also wir haben jetzt, fand das total super und wir würden gerne auf jeden Fall mit dir Pfad 1 besprechen, nämlich wie wir einer eurer besten Kunden werden könnten. Aber Pfad 2 ist eher so eine Frage, nämlich hast du schon mal drüber nachgedacht zu verkaufen? So, und ne, also total unvorbereitet, mehr oder weniger. Und also zu dem Zeitpunkt habe ich natürlich nicht gesagt, ja klar, schieb den Vertrag rüber, sondern habe gesagt, ja, interessante Optionen, können wir mal drüber reden, was ihr euch so vorstellt, was wir uns so vorstellen. Aber es war irgendwie ein ganz, ganz cooler Start auch für diese ganze Partnerschaft und auch.
Sag mal ganz kurz, was denkt man in so einem Moment, wenn das so ganz unverhofft kommt?
Also wie gesagt, ich habe ja zu Anfang des Gesprächs schon gesagt, so das denkst du als Gründer natürlich immer irgendwie mit, aber ich fand es schon echt ganz schön überraschend auf der einen Seite, also so ne, also ein bisschen aus dem Blauen heraus, aber andererseits dann auch gar nicht so überraschend, weil ne, wie ich es auch gerade gesagt habe, wir waren so auf einer Wellenlänge, irgendwie wie wir auf den Markt blicken, wie wir auf Technologie blicken, dass ich das irgendwie auch total cool unternehmerisch fand von denen, um ehrlich zu sein, dass die dann auch so schnell schalten in ihrem Kopf und dann auch einfach, ne, und dann auch nicht irgendwie taktisch, strategisch vorgehen und das irgendwie vorbereiten, sondern einfach, ne, so quasi beim Kaffee sagen, sag mal, hey, kannst du dir eigentlich auch vorstellen, oder hast du schon mal drüber nachgedacht, zu verkaufen?
Ja, die haben verstanden, wer da vor ihnen sitzt, ne, und ich frage mich jetzt gerade, ob, also, wir haben jetzt über keine Zahlen gesprochen, ne, aber hast du da das, habt ihr das Maximum rausgeholt, weil es klingt ja jetzt so, als hätten die wirklich in euch so das fehlende Puzzlestück oder fast ihre Zukunft gesehen, ne?
Du, also wie gesagt, die waren auf jeden Fall am sehr, sehr oberen Ende von dem, was sie ausgeben konnten. Aha. Und wollten, und wir sind alle sehr, sehr happy darüber, wie das jetzt auch gelaufen ist. Ich meine, natürlich gehört zum Deal auch, kann ich auch sehr transparent sagen, ich werde da jetzt auch einige Zeit verbringen dürfen.
So Earnout, ne? Ja.
Genau. Ja. Und so das Kernteam von Delphi genauso. Also da sind wir natürlich dann auch entsprechend incentiviert, dass wir da auch dabei bleiben. Das, genau, es ist jetzt, gehört auch zum Deal dazu.
Das muss ja auch nichts Negatives sein, ne? Es kann ja sogar sein, das ist eine Rolle, die einem sogar dann auch gefällt, weil man plötzlich irgendwie, sag mal, das, was man vorher gemacht hat, dann noch hebeln kann eigentlich, ne?
Absolut. Also du sagst es, ne? Und auch da wieder, ich komme zu dem Punkt zurück, ne? Also die passt einfach total super, ne? Weil wir können genau das, was wir mit Delphi gemacht haben, so weitermachen, nur mit viel, viel mehr Leuten, mit viel mehr Ressourcen und einfach in einem größeren Scale, ne? Ich meine, Delphi, bin natürlich happy mit unseren Kunden, die wir haben und die wir aufgebaut haben da in den letzten 2,5 Jahren seit Product Launch. Ich meine, da sind wir noch nicht mal an den 100 dran und Interp hat da Tausende.
Ja, 2400 steht bei Ihnen auf der Seite. Ne? Ja, sag mal was zur Kundenstruktur. Sind die denn identisch? Also oder überlappen die so weit, dass das quasi in beide Richtungen auch funktionieren kann, dann sogar die Kunden auszubauen?
Ja, gute Frage. Also es ist natürlich keine 100% Überlappung. Also es gibt bei uns auch Use Cases, wo wir noch nicht so ganz genau wissen, ob wir die in 12 und 24 Monaten noch haben werden. Aber ich sag mal so, bei unseren beim Kernklientel und auch bei den Kernusern gibt es eine sehr große Überlappung. Ne? Also bei den Analysts auf der einen Seite, aber auch bei den Entscheidungsträgern, den Partnern, die halt sehr schnell destillierte, strukturierte Daten brauchen, weil sie halt in 10 Minuten in den Kundentermin gehen. Da gibt es eine sehr, sehr gute Überlappung, sowohl von den Nutzern als auch von den Use Cases.
Ärgert ihr euch eigentlich, dass ihr diese Finanzierungsrunde in der Form noch abgeschlossen habt?
Sehr gute Frage. Also the thought crossed my mind, sagen wir mal so, von allem. Ne? Also erstens war die Finanzierungsrunde, da haben wir ja letztes Mal auch drüber geredet, jetzt kein Zuckerschlecken. Ich glaube, wir waren eins der wenigen Startups, die da im Q1, Q2 letzten Jahres eine Finanzierungsrunde überhaupt abschließen konnten. Mhm. Und auch zu sehr guten Konditionen, muss man auch dazu sagen. Aber es war jetzt auch alles andere als einfach und lustig. Von daher, da hätte ich gerne drauf verzichten können, so in aller Offenheit. Gleichzeitig war es natürlich für uns auch genial, weil wir dann, ne, das, ich würde sagen, so ein bisschen die heißere Phase ist dann losgegangen, so im November letzten Jahres. So, da standen wir halt nicht mit dem Rücken zur Wand, sondern ich konnte halt immer sagen, Leute, ich habe hier ein paar Millionen auf dem Konto, ich bin da ganz entspannt. Hm. Und das ist natürlich eine ganz andere Verhandlungsposition.
Auch. Position der Stärke dann, ne?
Genau.
Ja, total interessant. Spannend übrigens daran auch, finde ich, was ihr gerade gesagt, es war nicht ganz einfach. Ihr habt ja keinen deutschen VC, zumindest im Lead gehabt, ne? Sondern, also ist ja eigentlich die Konstellation spannend, ne? Holländischer VC und jetzt Exit in den USA. Hm. Hätte man ja fast denken können, Deutschland könnte auch eine Rolle spielen dabei, ne?
Ja, könnte man fast denken oder hoffen, ne? Ja. Also in unserer Seed-Runde hatten wir ja Deutsche dabei, ne? Also hier eine Trafo Millennium, die primär auch um den Sebastian Turner herum sind, oder aus Hamburg die Hühle mit Robin Frenzel und der Truppe. Also
Alex war noch dabei, ne?
Genau, Alexander Wasselek, ja, mit Cemedo, ganz genau. Ja. Genau. ich glaube, der hat ja auch bei euch
deswegen sage ich das, ne? Habe ich gesehen gerade.
Genau. Ja. Nee, genau, also total super und auch, also wirklich perfekte Seed-Investoren. Also bin wirklich sehr, sehr happy, wie die uns auch unterstützt haben. Und als es dann aber halt ne, Richtung Series A, wenn du es so nennen willst, ging, da haben wir uns einfach enorm schwer getan mit deutschen VCs. Also ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon gesagt habe, aber ne, also wir haben dann wirklich Antworten bekommen, so nach dem Motto, ne, das war so im Februar, März letzten Jahres. Oh ja, also ihr macht ja KI und da ist ja gerade so viel in Bewegung und das ist ja jetzt irgendwie auch so eine disruptive Technologie. Das ist uns zu risikobehaftet, da zu investieren.
Spannend.
Alter, ich sag mal, habt ihr mal kurz bei Wikipedia nachgelesen, wofür Venture Capital steht? Und genau, ne, also wir haben zwei niederländische VCs dann dabei gehabt. Die eben genannten sind tatsächlich auch noch mitgegangen in der Runde, aus der Seed-Runde. Die haben weitergemacht, aber klar, muss man sich natürlich schon irgendwie mal kurz am Köpfchen kratzen, warum jetzt weder in der letzten Finanzierungsrunde noch beim Exit eine deutsche Firma involviert war.
Aber jetzt bist du natürlich auch zum Glück raus aus, du musst jetzt kein PR-Sprech mehr machen, ne? Es ist ja jetzt bei euch alles in trockenen Tüchern. Sag nochmal ganz kurz, was waren denn so Punkte, die dann irgendwie in der letzten Runde dann irgendwie euch entgegengehalten wurden als Argumente? Weil das ist ja schon faszinierend eigentlich, wenn ihr, also klar kann man jetzt sagen, es ist ein bisschen overhyped gewesen, das Thema AI, aber zeitgleich war es ja eigentlich das Thema, ne? Also jeder Investor hat sich doch wahrscheinlich jeden Deal auch angeguckt, um nichts zu verpassen.
Ach, du, also ich kann nur spekulieren. Ich glaube, dass sich sehr viele VCs im Jahr vorher und im Jahr davor einfach auch verzockt haben und sich ein Portfolio aufgebaut haben, wo sie eigentlich nur noch am Firefighting waren und deshalb in so eine Schockstarre, glaube ich, gegangen sind. Also so kam es mir zumindest vor. Also wir hatten ganz viele Gespräche, wo du wirklich gemerkt hast, eigentlich hätten sie Bock drauf, aber irgendwie fehlt ihnen gerade der Mut, überhaupt irgendwas zu machen, weil sie so viel mit ihrem Bestandsportfolio zu tun haben, ne, oder teilweise auch selber im Fundraising waren für den nächsten Fonds und es lief halt überhaupt nicht. Also das hast du auf jeden Fall sehr gemerkt, also aus meiner Perspektive zumindest. Und ich muss auch rückblickend sagen, in aller Transparenz, eigentlich was, ne, haben wir einen Fehler gemacht bei Delphi, dass wir nicht sofort an US-Investoren gegangen sind, auch für die letzte Finanzierungsrunde, weil die haben das, ne, die haben ChatGPT nicht erstmal als Gefahr und Bedrohung für bestehende Geschäftsmodelle gesehen, sondern als einen Hebel und als eine neue Möglichkeit. Und ne, irgendwann ist uns natürlich auch die Zeit und der Kontostand ausgelaufen, als dass wir da noch so einen großen US-Push hätten machen können. Aber das ist auf jeden Fall ein Fehler, den ich auf meine Kappe nehme, dass wir das nicht von Anfang an viel stärker und mit viel mehr Nachdruck gemacht haben, sondern stattdessen auch lange hier in Deutschland unterwegs waren, also wirklich über 1-2 Monate, ja, und dann eigentlich ja nicht mehr die Zeit hatten, den US-Outreach zu machen.
Ja, finde ich spannend, dass du sagst, weil ich wollte dich auch nach Fehlern fragen. Das ist ja eigentlich, ist ja ein spannender Punkt, wo man über Fehler reden kann. Ne? Jetzt habt ihr im Prinzip alles in trockenen Tüchern. Von außen betrachtet, ja, das waren jetzt 4 Jahre, das ist eine relativ kurze Zeit, finde ich, von Gründung bis zum Exit. Trotzdem gibt es da andere Learnings, wo du sagst, die möchtest du teilen? Also Dinge, wo du sagst, vielleicht, also das war jetzt eben schon sehr spannendes, finde ich, aber andere Dinge, wo du sagst, die sollten andere Gründer vermeiden oder auch Dinge, wo du sagst, die haben wir besonders gut gemacht, die sollten andere copy and pasten?
Wow, naja, Copy und Paste, das würde ich mir nicht rausnehmen, dass wir so geniale Entscheidungen getroffen haben.
Naja, ihr habt ja jetzt, also jetzt ne, keinen Honig um den Mund schmieren, aber ihr habt ja schon ein paar Sachen richtig gemacht scheinbar. Ne? Also wenn du sagst, ein x-faches Multiple, alle sind zufrieden nach der kurzen Zeit, das klingt ja erstmal ganz gut.
Du, absolut. Also wir haben sicher viele Sachen richtig gemacht und ein paar weniger Sachen falsch gemacht. Und das hat jetzt zu dem sehr positiven Endergebnis geführt, definitiv. Learnings für mich sind definitiv, also was uns auf jeden Fall auch in den Finanzierungsrunden mit den Bobbes gerettet hat, war, dass wir einfach enorm gutes Umsatzwachstum hatten, also auch ARR-Umsatzwachstum mit enorm guten Kunden. Also ich glaube, oftmals hast du so ein bisschen den, ja, wie soll ich sagen, die Vermutung, ne, ja, wir starten erstmal klein und dann arbeiten wir uns, ne, so im Markt dann hoch und wir haben es eigentlich genau andersrum gemacht, ne? Also ich meine, unser erster Kunde war Siemens und dann die Volkswagen Gruppe. So, okay. Ne, und wir haben irgendwie zwei der Big Four Wirtschaftsprüfer und zwei der größten Unternehmensberatungen der Welt als Kunden. So, und das waren auch unsere ersten das war im ersten Dutzend unserer Kunden und das hat auf jeden Fall, also war auf jeden Fall anstrengender und vom Sales Cycle her vielleicht auch einen Tick länger. Aber dadurch hatten wir halt einen Proof Point in den Markt hinein, dass wenn die DERFI nutzen, dann wird es schon nicht total schlecht sein. Und dadurch sind uns dann verschiedene Vertriebsprozesse nach hinten raus auch viel, viel einfacher gefallen. Nummer eins und Nummer zwei hatten wir natürlich auch viel größere Tickets, mit denen wir in diese Unternehmen reingegangen sind, was halt dazu geführt hat, also dass wir, ich meine, in weniger als 18 Monaten waren wir bei 1 Million ARR nach Product Launch.
Jetzt könnte man natürlich trotzdem sagen, wenn du so große Marken hast und es ging dann trotzdem so leicht, in Anführungszeichen, auch wenn die Sales-Zyklen vielleicht länger waren, wart ihr zu günstig?
Boah, gute Frage. Manchmal wahrscheinlich. Ja. Ja. Gleichzeitig, also unsere ACVs waren auch eher am oberen Ende. Ne? Also jetzt nicht so Enterprise-Sales-mäßig im Sinne von, ja, wir machen jetzt hier einen Sale und dann haben wir direkt irgendwie 500.000 umgesetzt. Das nicht. Also eher ein Zehntel davon. Aber trotzdem schon sehr ordentliche Ticket-Sizes, die wir da in die Accounts reingegeben haben, die uns dann halt natürlich auch ermöglicht haben, sehr schnell auf die Millionen ARR zu kommen zum Beispiel.
Wie wäre denn euer Szenario gewesen, wenn ihr jetzt nicht verkauft hättet? Weil das war ja wahrscheinlich, du sagst zwar, du hast es immer mal so ein bisschen durchgespielt, warst quasi gedanklich für bereit, aber eigentlich war der Weg ja ein anderer, den ihr vorgezeichnet habt, ne?
Ja, definitiv. Also wir haben sowieso schon mehr als 50% unseres Umsatzes in den USA gemacht und das wäre für uns dann quasi aus uns selbst heraus auch der absolut und definitiv nächste Schritt gewesen. Gleichzeitig, und da kommen wir dann vielleicht auch zu den Fehlern des DERFI-Gründungsteams, gleichzeitig hätten wir dafür aber auch nochmal eine klare Umstrukturierung von unserem Cap-Table gebraucht, weil da ja einfach, ne, Individuen dabei waren, wo wir wussten, auch wahrscheinlich aus einer gewissen Naivität heraus am Anfang der Company und der Gründung, dass, ne, wo wir dachten, hey, toll, die können uns irgendwie super unterstützen und hebeln, auch nicht monetär, was sich dann aber eigentlich rausgestellt hat, dass das nicht wirklich der Fall war. Ne? Also wir hatten dann irgendwie von denen ein kleines Investment oder auch nicht. Und so der nicht monetäre, nicht finanzielle Hebel, der hat sich bei einigen einfach nicht realisiert. Ich glaube, da hätten wir auf jeden Fall auch nochmal ordentlich an den Cap-Table rangemusst, um da aufzuräumen, um dann halt wirklich diesen nächsten großen Schritt als Company machen zu können.
Ich gucke mir euren Cap-Table gerade an, weil ich jetzt überlegt habe, ob ich rausbekomme, über wen du gerade gesprochen hast. Wir wollen jetzt keine Namen nennen, aber sag doch nochmal trotzdem gerade, du hast jetzt gerade im Nebensatz gesagt, oder auch nicht investiert. Was waren das für Konstellationen?
Alle haben Geld mit reingegeben, aber was ich Gründern auf jeden Fall und Gründerinnen auf jeden Fall empfehlen kann, ist, dass jeglicher Support, der versprochen wird, auch in irgendeiner Art und Weise festgehalten und als KPI festgehalten wird, um dann auch Anteile oder auch nur VSOP rauszugeben zum Beispiel. Und das kann super gut funktionieren. Also ich habe vorhin, glaube ich, angesprochen, ne, Jens Rassloff, der auch quasi eine der Intros zu Intapp gemacht hat. Also das hat total super funktioniert, dass der uns unterstützt hat. Und in anderen Fällen dann halt eher nicht. Und da muss man dann halt, ne, als Gründer und Gründerin schauen, dass man das einfach ordentlich in Vertrag bringt und mit KPIs ausstattet. Und dann, und das tut dann einmal so ein bisschen weh, weil man irgendwie denkt so, oh ja, vertrauen wir uns denn nicht? Aber ich glaube, das ist definitiv ein Learning, auch für mich ganz persönlich, dass ich auch mehr einfach kurz 5 Minuten im Worst-Case-Szenario denke, das ordentlich aufsetze und dann kann ich wieder im Best-Case-Szenario die restlichen 23 Stunden und 55 Minuten denken. Aber das ist auf jeden Fall ein Learning, was ich jedem und jeder Gründerin geben würde, zu beachten beim Aufbau vom Cap-Table.
Habt ihr eigentlich intern im Gründerteam viel diskutieren müssen über diese Schritte jetzt?
Gute Frage. Also wir haben auf jeden Fall viel diskutiert über Vor- und Nachteile und ob das auch jetzt der richtige Zeitpunkt ist zum Beispiel. Ne, weil es hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, dass wir Intapp einfach sagen, nee, jetzt werdet erstmal unser allerbester Kunde und dann reden wir in 2 Jahren nochmal weiter. Das war natürlich auch eine Option, die auf dem Tisch lag. Aber, und das fand ich auch total schön eigentlich, also mit Konstanze, mit Nikolaus und auch mit den bisschen so mit dem erweiterten Kreis von DERFI, dem Leadership-Team, war uns eigentlich enorm schnell klar, dass das einfach auch eine echt gute Company ist mit einem auch total guten kulturellen Fit. Also nicht nur kommerziell, sondern auch kulturellen Fit, wo wir auch einfach Lust drauf haben und uns das sehr gut vorstellen können.
Und jetzt vielleicht auch, ich bin die ganze Zeit noch in eurem Cap-Table hier drin, ich finde das ganz spannend, sind ja ein paar bekannte Namen drin, aber auch da, wir müssen jetzt nicht über Namen sprechen, aber vielleicht trotzdem nochmal bei der Auswahl der Investoren, da habt ihr ja scheinbar eben ein paar Learnings drin. Was sind denn so die wichtigsten Punkte? Du hast gerade gesagt, man sollte es eigentlich an KPIs festmachen, verschriftlichen und so weiter. Also was hat denn die ausgezeichnet, die jetzt am meisten geholfen haben?
Sehr gute Frage. Ich spreche jetzt mal ganz persönlich. Also was ich enorm schätzen gelernt habe, ist den Austausch mit unternehmerischen Persönlichkeiten. Ich habe vorhin Sebastian Turner angesprochen zum Beispiel. Der hat halt selbst Companies aufgebaut, an die Börse gebracht, verkauft und gleichzeitig ist er jemand, der auch ganz klar gesagt hat, so Robin, ich verstehe nichts, wenn du mir von irgendwas von Generative AI Patenten erzählst, ne, und was du hier irgendwie für multi-threaded Pipelines aufbaust. Aber was ich von Sebastian zum Beispiel gelernt habe, ist, ne, also was für Punkte, ne, also Proof Points sind für dich als Unternehmer und für die Unternehmung selbst. Ne, und was ich vorhin angesprochen habe, sehr bekannte Kunden, die ordentliche Vertriebstickets zahlen und dann auch wieder verlängern in der Subscription, das ist halt einfach ein Proofpoint, der ist unschlagbar. Ja, und auch so ein Alexander Wasselek, Robin Frenzel, das sind Leute, die halt selbst Sachen aufgebaut haben, selbst auch Fehler gemacht haben, von denen ich dann lernen durfte. Mhm. Und das ist ganz, ganz toll. Und gleichzeitig sind das halt auch Menschen, die sich anbieten, aber nicht aufdrängen. Also die jetzt nicht irgendwie dich, keine Ahnung, alle 48 Stunden anrufen und erst fragen, wie es denn aussieht. So, also das bringt gar nichts und bringt dich auch null weiter, sondern anbieten, sagen, hey, ne, du kannst anrufen und dann reden wir drüber oder wir gehen Kaffee trinken. Und das hat mir als Unternehmer und Gründer total geholfen, manche Fehler nicht zu machen oder wenn ich Fehler gemacht habe, die dann auch zu reflektieren mit einer anderen Person und dann einfach besser und schneller draus zu lernen zum Beispiel.
Und dann mit Blick, also ich habe durchgezählt, 22 Parteien im Captable, das ist schon ordentlich. Ne? Gibt es jetzt eine große Party?
Also Nummer eins, manche Parteien, das sind Vehikel, die aber zur gleichen Company gehören, Nummer eins. Und Nummer zwei, genau, also da wird es auf jeden Fall nochmal
also ein bisschen kleinere Party dann, ja.
Genau. Okay. Nee, da wird es auf jeden Fall nochmal einen Delphi Day geben. Da warten wir aber, bis die Tinte ganz, ganz trocken ist, also nach Closing. Und das ist am 2. April. Und dann danach überlegen wir uns was Feines.
Super. Du, dann drücke ich die Daumen, dass auf der Zielgeraden wirklich nichts mehr schief geht, aber es klingt ja wirklich alles ganz großartig. Ganz lieben Dank. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
Nee, ich glaube, wir haben die wichtigen Sachen gecovert und genau, vielen Dank fürs Gespräch und für die Fragen und hoffentlich war was dabei, was interessant ist.
Und ich bin jetzt mal ganz frech und sage, falls jemand in einer ähnlichen Situation sein sollte und hat Fragen, dann darf er sich bei dir auf LinkedIn melden, oder?
Definitiv. Also da stehe ich gerne zur Verfügung und ich bin auch einer der Gründer, die da definitiv erst noch mehr auch zurückgeben wollen ins Ökosystem. Das heißt, Exit-Erlöse werden brav in Seed-Startups investiert.
Ach, fantastisch. Also das ist quasi der nächste Aufruf jetzt, ja? Super. Cool.
Genau.
Das heißt, immer auf jeden Fall, die Tür ist offen, ne?
Robin, definitiv.
Hat großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank.
Jan, vielen Dank dir.
Bis dann.
Gute Zeit.
Ciao.
Hi, hier ist Kira vom Content-Team. Hast du spannende und aktuelle Neuigkeiten, die du mit uns und der Startup-Szene teilen möchtest? Dann reiche deine Pressemeldung ganz einfach bei uns ein. Wir überprüfen nicht nur jede eingereichte Meldung darauf, ob sie für unseren Content relevant ist, sondern laden sie auch auf unsere Plattform hoch, sodass sie für die ganze Startup-Welt zugänglich wird. Unter www.startupinsider.de/Pressemeldungen kannst du deine Pressemeldung hochladen und sogar mit deinem Startup-Profil verknüpfen. Dort findest du auch noch weitere Informationen dazu. Wir freuen uns auf deine Beiträge.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.